let's eat till the cypher complete and let's heal this life on the street. Yeah, the foundation of food and its nourishment, the building blocks that many
ladies and gentlemen. Welcome back to Health Resolution Podcast und einer weiteren Victor, the Great, the King, der Wassermann, Schauberger Episode. Ich hoffe, ihr habt die letzte Episode gut verkraftet. Ich hoffe, die hat ein bisschen nachgewirkt. Ich hoffe, die war ein guter Einstieg, gut verständlich in dieses Thema Wasser rund um Victor Schauberger, um diese ja, unglaubliche Person und diesen unglaublichen Mensch, ja, was der über Jahre geleistet hat und beobachtet hat und erforscht hat und niedergeschrieben hat, ist einfach Wahnsinn. Oft fragen wir uns, Laura und ich uns, worum geht's hier eigentlich auf dieser Fläche, wo wir hier sind. Und wir sind uns mittlerweile einig, dass es auf jeden Fall darum geht, Fußstapfen zu hinterlassen. Und auch sehr gerne niedergeschriebener Form, was ein paar Jahre, ich will nicht mal sagen Generationen überdauert, das wäre schön, aber ein paar Jahre überdauert. Zuletzt haben wir uns gefragt, was wäre eigentlich gewesen, wenn vor 3-4 Generationen in meinem Stammbaum die Menschen angefangen hätten, familienintern Dinge aufzuschreiben, wie es hier aussieht, wie der Alltag aussieht, was hier passiert, wie das System, wie die Struktur ist und man das über Generationen weitergegeben hätte. Dann hätten wir jetzt eine Ahnung, was wirklich los gewesen wäre in 1815 zum Beispiel und müssten uns nicht in gewisser Weise verlassen auf die Menschen, die uns mit, in Anführungszeichen, Wissen speisen. Und bei Schauberger ist das ähnlich. Schauberger hat kein Buch verfasst. Schauberger hat all das niedergeschrieben und familiär ist sein Enkel hingegangen und hat das alles gebündelt, um das zu veröffentlichen. Aber es ist selten zusammenhängend. Man muss sich die Dinge und die Themen suchen an den verschiedensten Stellen, in den verschiedensten Kapiteln und die Dinge miteinander verbinden und in eine Reihe bringen. Das ist das, was für mich sehr herausfordernd ist in diesen Folgen über Victor Schauberger jetzt, ja, weil man das wirklich hintereinander bringen muss und vor allem verständlich machen muss. Und es ist schon schwierig, das verständlich zu machen, weil wir im Allgemeinen auf dieses Thema Wasser bezogen so blöd sind. Ja, wir wissen ja generell, dass wir sehr wenig wissen, beziehungsweise man uns sehr wenig wahres Wissen gegeben hat. Aber auf Wasser bezogen ist das nochmal ein neues Niveau. Und das werdet ihr heute merken und das werdet ihr auch in der nächsten Folge merken, weil da wird definitiv noch eine dritte kommen. Das, was der Mensch niedergeschrieben hat und herausgefunden hat, das muss man einfach verewigen. Und wenn Menschen wie ich, ohne mich jetzt selber groß zu loben, aber wenn es Menschen wie mich nicht geben würden, die sich damit beschäftigen und das weitergeben, um das am Leben zu erhalten, wäre es alles weg. Und das wäre bei Schauberger eine Schande. Und für uns auch eine Schande, eine riesengroße Schande, weil der uns den Schlüssel in die Hand gibt zum Thema Wasser an sich und die Bedeutung des Wassers. Und wir haben die Chance, damit für uns persönlich zu arbeiten, in unserer Familie zu arbeiten, aber auch in unserem größeren Kosmos damit zu arbeiten und vielleicht Dinge zu verändern, das zu teilen. Und wie das immer so ist mit Wissen, das zu teilen und auch das Leben anderer Menschen zu verändern, zum Positiven hin. Wir haben ich habe in der letzten Folge von den totumfallenden Hunden in Kampanien in Süditalien nahe von Neapel auf den phlegräischen Feldern gesprochen. Und von dieser Quelle, wo die reingelaufen sind und dann tot umgefallen sind, direkt oder ein paar Stunden Zeit versetzt. Und 1945, habe ich gesagt, ist diese Quelle verschlossen worden. Warum? Wahrscheinlich, weil man uns Menschen und die Hunde einfach nur schützen wollte, nehme ich an. Oder eventuell, weil man kein Interesse daran hatte, dass noch jemand eine wirkliche Probe dieses Wassers entnimmt, um das zu Hause im Labor, im Keller zu testen. Weil er herausgefunden hätte, was das dann für ein Wasser ist und was dieses Wasser von unserem Hahnwasser unterscheidet. Die Frage ist, ist die Quelle ein Einzelfall gewesen oder gibt es mehrere ähnliche Orte? Das ist eine rhetorische Frage. Ist ja ganz klar, wenn es so eine Quelle einmal gibt, dann wird es sie auf dieser Fläche auch mehrfach geben. Offiziell hat man das Versterben der Hunde dort im 19. Jahrhundert so erklärt, dass in der circa 10 Meter tiefen, also das ist keine riesige Grotte, ne? Die ist 10 Meter tief, das ist keine Ahnung, die ist vielleicht 100, 150 Quadratmeter groß. In dieser Grotte hat man, sagt man uns heute, war die Konzentration an Kohlenstoffdioxid direkt über dem Boden so hoch, dass die zur Bewusstlosigkeit beziehungsweise direkt zum Erstickungstod geführt hat. Das ist eine offizielle Erklärung von unseren Wikipedia-Freunden jetzt aus 2026. Und wieder einmal ist es, wie sollte es anders sein, dieser böse, böse Bube, Kohlenstoffdioxid. Wir haben da schon bei der Atmungsfolge beim Thema Atem drüber gesprochen, wie wichtig der Aufbau von CO2 in der Blutbahn ist, neben Stickstoff. Eine Erklärung ist nicht vorhanden. Ist halt so, ne? Das sind phlegräische Felder, da sind so viele Vulkane in der Nähe, die machen das so. Die machen das so, dass dann auf einmal der CO2-Gehalt dort in der Quelle über dem Boden in 10 Metern Tiefe so krass ist, dass man tot umfällt. Stellt sich die Frage, ob ein Hund das nicht umgehend merkt, wenn die Zusammensetzung der Luft so ist. Ich meine, stellt euch vor, ihr geht in den Raum rein, sagen wir mal, und da herrscht die dreifache Menge in der Luft an Kohlenstoffdioxid. Und Sauerstoff ist vielleicht nur noch 0,5% da. Da geht ihr rein und direkt wieder raus, weil ihr sofort merkt, das wird nicht funktionieren über einen längeren Zeitraum. Und der Hund wird natürlich das Gleiche machen. Der rennt ja nicht da rein, bleibt da drin und sagt, oh krass, viel zu viel Kohlenstoffdioxid, ich falle gleich tot um und ich bleib mal hier. Die halten uns für so blöd. Ja, zu Recht auch, weil die uns ja blöd programmiert haben. Viktor Schauberger, der berichtet in all seinen Schriften und Ausführungen natürlich über ähnliche Quellen, über ähnlich gefürchtete Quellen unter den Menschen. Zur damaligen Zeit, 1930, vor allem in den österreichischen Alpen, wo er schreibt, dass Hunde, Kühe, Menschen von diesem Wasser, von diesen Quellen getrunken haben und dann gestorben sind. Nicht unmittelbar, meistens ein paar Stunden zeitversetzt. War dann auch hier der CO2-Gehalt über dem Boden im Freien zu hoch? Wohl kaum. Aber um das zu verstehen und was da mit dem Wasser passiert ist, das zur Implosion, Vorsicht, Spoiler Alert, zur Implosion führt, müssen wir uns einige Erkenntnisse von Viktor Schauberger im Detail anschauen. Und zwar im Speziellen den Stoffwechsel des Wassers. Was das bedeutet, Stoffwechsel des Wassers, und was da chemisch im Wasser vor sich geht. Das werden wir zum Ende der nächsten Episode hoffentlich beantworten können. Liegt zum größten Teil an mir, aber auch an euch, wie aufnahmefähig ihr seid und was ihr dafür für eine Kapazität habt und wie offen ihr dafür seid. Starten wir mal hier. Woher kommt das Wasser, das wir im Haus aus einer Leitung beziehen, aus dem Wasserhahn, am Waschbecken oder im Bad? Ist es jedem hier bewusst, woher das kommt? Welcher Typ Rohr transportiert dieses Wasser in unser Haus? Ist es relevant, aus welchem Material das Rohr besteht, oder ist es egal? Natürlich ist es relevant. Und zu Schaubergers Zeiten waren diese Wasserleitungen noch aus Eisen oder aus anderen Metallen. Heute sind die das zum allergrößten Teil nicht mehr. Das weiß jeder, der mal an der Baustelle vorbeigegangen ist und nach unten geguckt hat oder beim Hausbau beobachtet hat, wie die Hausanschlüsse gelegt wurden. Zum größten Teil ist das Polyethylen, das reinste Plastik aus dem Labor. Wie alles Plastik ist heute. Ja, die Butterbrotsdosen, die Wasserrohre, die Klamotten, das Essen, auch nur noch Plastik. alles ist Plastik. Die Rohre, die Wasser führen, auf jeden Fall, sind zum größten Teil aus Plastik. Die Römer, das zeigen fast alle heute noch zugänglichen römischen Quellen und die dazugehörigen Ausgrabungsstücke. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass die Römer so existiert haben, wie es uns gesagt wird. Ich will nicht sagen, dass es die Römer war. Die Römer waren, vielleicht war es auch ein anderer Zusammenschluss, eine andere Gesellschaft von Menschen. Sagen wir mal, eine etwas weiterentwickelte oder noch mehr mit der Natur verbundene Gesellschaft, als wir das heute sind. Auf jeden Fall zeigen diese Quellen, dass man den Austritt dieser Wasserquellen immer luftdicht verschlossen hat. Und zwar, um das Wasser vor Sauerstoffeinfluss zu schützen. Um vor Sauerstoffeinfluss zu schützen, kommen wir später zu, warum und wieso, und dann entweder Stein- oder Holzleitungen zuzuführen. Weil erst mit der Zeit und dem Wachstum dieser Lebensgemeinschaften, namentlich Städte, ist man dazu übergegangen, das Wasser in Metallgerinnen an seinen Bestimmungsort zu führen. Metall, wie zum Beispiel Eisen ein Metall ist. Das werden die meisten sagen, ja und? Ob jetzt Plastik, Holz oder Eisen oder ein anderes Metall, spielt überhaupt keine Rolle. Hauptsache Wasser kommt aus dem Wasserhahn. Und außerdem hat Eisen doch eine viel, viel höhere Lebensdauer als Holz, oder? Macht also wirtschaftlich wahrscheinlich total Sinn. Das können allerdings nur Menschen von sich geben, die letzte Folge nicht gehört haben und die immer noch Wasser für Wasser halten. Und das ist nicht so, wie wir in der letzten Folge klar thematisiert haben. Und wenn das Wort Eisenleitung fällt, eine Wasserleitung aus Eisen, so muss einem eigentlich direkt auch das Wort Rost in den Kopf kommen. Eisen existiert nicht ohne Rost. Alles, was aus Eisen ist, rostet. Und natürlich treten in einem Eisenrohr, wo Wasser durchfließt, kann nicht anders sein, elektrolytische Prozesse auf. Für Viktor Schauberger heißt es Folgendes. Erstens, das Eisen, das für die Leitungen hergenommen wird, hat aber mal gar nichts mehr mit dem natürlichen Erz des Erdbodens zu tun. Ist also an sich schon ein künstliches, von der Natur entfremdetes Produkt. Zwei, ist nicht wie bei den Römern oder der anderen Gesellschaft unter Abschluss von Sauerstoff. Weil Wasser in der Einspeisung und in den Leitungen ist immer in Berührung und unter Einfluss von Sauerstoff und somit in seinem Stoffwechsel verändert. Drittens, die Temperatur des Wassers in so einer Leitung ist nie konstant. Kann nicht sein, da ein Metall wie Eisen das nicht leisten kann. Eisen ist wärmeleitend. Sagen wir temperaturübertragend, temperaturleitend. Bei Eisen ziemlich genau 80 WMK. Heißt, 80 Watt überträgt das durch eine 1 Meter dicke Materialschicht bei einem Kelvin Temperaturunterschied. So misst man Wärmeleitung. Heißt, die Temperatur in der Leitung wird schwanken. Heißt, die Temperatur des Wassers in der Leitung wird schwanken. Heißt wiederum, das Wasser verändert sich in der Leitung stetig und ist diesem Einfluss Temperatur ausgesetzt. Und das macht etwas mit dem Wasser, wie wir später lernen werden. Jetzt nicht direkt weglaufen, es kommt ein bisschen Chemie. Zitat von Viktor Schauberger: Die durch wechselseitige Wärmeeinflüsse frei werdende Kohlensäure löst Eisen unter Bildung von Eisenbicarbonaten aus der Leitung. Wechselseitige Einflüsse, ist klar, oder? Von außen und von innen. Innerhalb und außerhalb der Leitung durch die Leitfähigkeit von Eisen. Eisenbicarbonat, das aus der Leitung gelöst wird, ist eine Eisensalzverbindung der Kohlensäure. Weiter geht's mit dem Zitat. Tritt nun infolge übermäßiger Belüftung des Wassers noch Sauerstoff hinzu, So wird bei gleichzeitigem Auftreten von elektrolytischen Vorgängen das Eisenbicarbonat in Eisenhydroxid überführt, ja, umgewandelt. Eisenbicarbonat, dieses Salz, in Eisenhydroxid, das sich als Eisenocker aus dem Wasser ausscheidet und Querschnittsverengungen verursacht. Das ist das Entscheidende. Dabei ist zu bedenken, gut zuhören, dass Eisen mehr als die zehnfache Menge feuchten Eisenrostes bilden kann. Das ist denkbar ungünstig für eine Wasserleitung, dieses Eisenhydroxid. Das sollte relativ klar sein, ja, wenn ich solche Querschnittsveränderungen habe in der Leitung, dann ist es relativ blöd. Ist wie bei uns in der Blutbahn mit den ganzen Menschen, die rauchen und trinken und sich sauer ernähren. Die haben auch Querschnittsverengungen bis zu den millionenfachen Schlaganfällen und Herzinfarkten jeden Tag. Allerdings ist das noch blöder für den Konsumenten diesen Wassers zu der Zeit, da man die Leitungen damals oftmals von innen geteert hat, mit Teer versehen, um genau diesem Rost vorzubeugen. Super Idee. Lecker, aber gegenüber den Zuständen von heute, da müssen wir uns auch nichts vormachen in den Leitungen, eine absolute Lappalie. Die Verengung, der Rohrschaden, was die Langlebigkeit angeht, und der Teer, das sind die eine Sache. Die andere ist die Auswirkung durch diese Umstände auf das Wasser, nämlich auf die Psyche, so wie Schauberger das sagt. Da werden die meisten jetzt schon raus. Psyche des Wassers. Hast du geraucht? Was für eine Psyche des Wassers? Wasser hat doch keine Psyche, es ist Wasser. Die Entstehung von diesem Eisenhydroxid im Wasser raubt dem Wasser sein Potenzial, wenn das denn jemals da war. Und darüber hinaus wird dieses Wasser zu den Zeiten und auch heute, logischerweise, dann noch durch hydraulische Turbinen in Wasserwerken gejagt. Die sorgen dann dafür, dass das Wasser gänzlich tot ist. Schauberger hat dazu einen ganz geilen Vergleich. Diese Behandlungsweise des Erdblutes, Wasser ist für ihn das Blut der Erde, kann man sich ungefähr so vorstellen, wie wenn bei Bluttransfusion irgendwelches abgezapftes Blut zuerst mit einem Sprudler, ja, das ist österreichisch für Mixer, der meint wahrscheinlich die Zentrifuge, ganz sicher meint er die Zentrifuge, um Feste von flüssigen Bestandteilen des Blutes zu trennen, durcheinander gewirbelt und dann mit fremdem Blut wahllos vermischt dem Körper injiziert würde. Ich meine, das ist sowieso generell bei Bluttransfusionen der absolute Wahnsinn. Ja, da geht man hin und nimmt eine Blutkonserve, ganz nett gespendet von einem tollen Blutspender, der seinen Ausweis hat und da wieder 7,50 Euro für bekommen hat, nimmt man her, jagt das durch die Zentrifuge und injiziert das einem anderen Menschen direkt ins Blut, weil der Hämoglobinwert auf unter 12 gefallen ist. Und dann denken die Trottel wirklich, man würde mit einem Erythrozytenkonzentrat eines anderen Lebewesens, wahrscheinlich nehmen sie noch das von Eseln und Hasen oder so, wie bei der Tour de France, denken die wirklich, man könnte die Blutdichte, die Konzentration an Hämoglobin oder roten Blutkörperchen wieder erhöhen. Mein Gott. Ein derart behandelter Mensch, Zitat geht weiter, müsste schwer krank und schließlich irrsinnig werden. Genau das. Der physische und moralische Verfall jener Menschen, die gezwungen sind, stets solches Wasser zu trinken, dürfte wohl die Richtigkeit des Vorgesagten genügend beweisen. Ja, guckt es euch heute an, die Menschen trinken nur noch dieses tolle Leitungswasser und sind alle Banane und irrsinnig. Auch die Ausbreitung der venerischen Krankheiten, das sind Geschlechtskrankheiten, ist vor allem auf den weit vorgeschrittenen Schwächezustand des Blutes zurückzuführen. Und natürlich müsste, er nennt da jetzt in dem Zitat die venerischen Krankheiten, aber wir können sagen Krankheiten. Natürlich ist es der Schwächezustand des Blutes. Ich habe es immer gesagt, auch in den Blutfolgen, Das ist unser wichtigstes Organ. Welches sollte es denn sonst bitte sein? Alles kommt aus dem Blut, was sich bei uns im Körper bildet. Und natürlich kann bei einem Blut, was einem solchen Wasser ausgesetzt ist, einer solchen Ernährung ausgesetzt ist, nur in einem katastrophalen Zustand sein. Auch wenn ihr zum Hausarzt geht und euch Blut abnehmen lasst und der sagt, ja, die Werte sind toll. Ja, ist wie von einem 25-Jährigen, wenn ein 75-Jähriger kommt. Werte wie ein 25-Jähriger. Wenn man dem Glauben schenken müsste, dann ist eigentlich kein Mensch auf der Welt krank, weil jeder das zu hören bekommt. Und ich kann euch sagen, und ihr werdet das kennen aus meinem eigenen Umfeld, Menschen, von denen ich das schon gehört habe, die sind jetzt schwer krank, gerade aktuell. Schauberger stellt die Parallelen der Wasser- und Blutführung, weil er halt sagt, Wasser ist das Blut der Erde, in all seinen Schriften immer wieder her. Und der beweist auch dabei, dass der anatomisch sehr genau Bescheid weiß und wusste und die Zusammenhänge sehr, sehr gut kennt. Anders als die programmierten Leute vom Fach damals und heute. Und wie sollte das auch anders sein? Natürlich hat das Wasser, das man seinem Königreich Körper verabreicht, Einfluss auf jeden Millimeter unserer Anatomie. Ich werde nicht müde, das zu betonen. Macht euch das immer wieder bewusst. Alles, was durch eure Öffnung Mund oder auch über die Haut in euren Körper gelangt oder die Nase, hat eine anatomische Konsequenz. Und dann kann jeder entscheiden, was er isst, was er trinkt, was er atmet, was er auf die Haut cremt. Und Dinge, die unsere Anatomie beeinflussen, die ich gerade genannt habe, die beeinflussen natürlich als Folge auch unsere Psyche, die Frequenz, die geistige Klarheit, selbst die Art der Gedanken, entspringt unserer Anatomie, die feinstofflicheren Dinge. Grobstofflich ist ein Lebergewebe. Feinstofflich wird's, wenn es über den Nerv in Richtung Frequenzen geht. Ja, Frequenzen, die von unseren Organen gebildet werden zum Beispiel. Aufgrund der Dinge, die da drin passieren. Aufgrund der Reibung, die dort entsteht. Wie sollte es also anders gehen? Hat Schauberger eine Lösung oder quatscht der nur davon, dass alles falsch läuft? Was hätte der für eine Lösung für diese Metallwasserleitung? Was schlägt der vor? Das Wichtigste dabei ist erstmal die Anatomie des Rohres und vor allem die Temperatur. Das Material der Leitung muss zwangsweise ein schlechter Wärmeleiter sein. Muss, aufgrund der Dinge, die wir gerade besprochen haben. Und welcher Rohstoff vereint Natürlichkeit mit dieser Eigenschaft, ein schlechter Wärmeleiter zu sein? Natürlich Holz. Weder Metall noch Kunststein sind hier eine Option. Weil dadurch, dass Holz die Temperatur konstant kühl hält, werden diese ungünstigen Stoffwechselvorgänge im Wasser, wie gerade eben beschrieben bei Eisen und anderen Metallen, komplett verhindert. Es entsteht kaum negatives Temperaturgefälle entlang der Leitung. Heißt, die Qualität des Wassers bleibt hier erhalten. Die Temperatur verändert sich nicht entlang der Leitung. Es ist nicht so, dass das Wasser mit 4 Grad einsteigt und ruckzuck 27 hat. Wird nicht passieren. Erste Regel, ganz klar, zur Führung des Erdblutes dürfen nur ausschließlich natürliche Materialien eingesetzt werden, wenn man die Qualität des Wassers, wenn man es durch Leitungen schickt, 40, 50, 60 Kilometer, behalten will. Ist schön und gut, liest sich toll, verständlich auch. Und dann sollen wir jetzt jedes Jahr hingehen und die Holzleitung austauschen, weil die Rohre porös sind. Da würde der Victor uns sagen, gutes und richtig behandeltes Holz kann widerstandsfähiger sein als Eisen. Das lese ich nochmal vor. Gutes und richtig behandeltes Holz kann widerstandsfähiger sein als Eisen. Welches Holz nehmen wir da? Buche, Eiche, Lärche? Alles großteilig ungeeignet. nach Schauberger. Da die Qualität der Hölzer unserer künstlich aufgeforsteten Wälder, und wir reden jetzt hier von vor 100 Jahren, einfach nicht ausreicht. Nicht nur das. Die Gesundheit der Bäume hat ebenfalls durch die Manipulation vor allem des Grundwassers und der Flussläufe, wie wir später lernen werden, stetig abgenommen. Da gibt es klare Zusammenhänge, die wir noch erörtern werden. Weil da wird ganz, ganz schnell klar, warum unsere Wälder in den letzten 15 Dekaden so drangsaliert, abgeholzt und manipuliert wurden. Ich rede nicht nur von Deutschen, ich rede von weltweiten Wäldern logischerweise. Aber in Deutschland spricht selbst das Bundesamt davon, dass nur jeder fünfte Baum gesund sei. Wollen wir darüber mal sprechen? Wie kann denn das bitte sein? Jeder fünfte Baum, 20% der Bäume in Deutschland sind gesund, die restlichen 80% sind alle krank. Warum ist das so? Natürlich öffnet man jetzt nicht einfach nur den Gehsteig, den Bürgersteig, um eine Holzleitung reinzulegen und wieder Platten drauf zu knallen. Die Holzleitungen, nach Schaubergers Anleitung, benötigen einen nicht humösen, sandigen Boden um sich herum, um optimal isoliert zu sein. Das zusätzlich zur eigenen geringfügigen Wärmeleitung kommt noch dieser sandige Boden drumherum. Wenn wir 1933 damit angefangen hätten, dann hätten wir sehr, sehr viel Geld gespart und hätten schon lange Zeit sehr viel hochwertigeres Wasser getrunken. Vorausgesetzt natürlich, man hätte die Verseuchung mit den Schwermetallen und Pestiziden auch nicht weiter verfolgt in den Leitungen. Cheers, kurz was trinken. Jetzt, wie sollte es anders sein? Schauberger definiert die optimale Wasserführung per Vergleich zu unserem eigenen Rohrsystem im Körper, dem Kapillarnetz. Die optimale Rohrverlegung in der Stadt ist nur eine Kopie, eine Ausführung unseres Systems. Mit den Holzleitungen will er die Wasserqualität erhalten, beziehungsweise nicht nur erhalten, sondern aufwerten. Weil genau das passiert auch in unseren eigenen Leitungen. Einerseits dienen die natürlich dem Transport unseres, ich werde nicht müde, wichtigsten Organs, dem Blut. Und andererseits findet durch die Anatomie des Bluttransports eine sekündliche Aufwertung dieser Flüssigkeit statt. In Theorie. Geht natürlich von bis. Ja, beim Cola-Trinker findet weniger Aufwertung statt als beim rohen Spinatesser. Beim Cola-Trinker findet keine Aufwertung statt, da findet einfach nur ein Niedergang des Blutes statt. Beim rohen Spinatesser, der hat schon bessere Chancen, das Blut aufzuwerten. Um das zu verstehen, schauen wir uns die Adern und Kapillaren unseres Lebensraums hier mal an. Keine Leitungen, die Wasser in Wohnungen und Häuser bringen, sondern diese göttlichen, natürlichen Flussläufe. Das ist etwas, was Viktor Schauberger bis zur Bewusstlosigkeit studiert hat. Natürliche Flussläufe und was darin passiert. Und um mal eine Vorstellung der Bedeutung dessen zu entwickeln, was wir jetzt gleich besprechen. Allein in Deutschland gibt es ca. 900 Flüsse mit einer Länge größer als 10 Kilometer. Die gesamte Fließlänge beläuft sich auf in etwa 500.000 Kilometer in Deutschland. Das verrät uns schon bezüglich der Flussläufe. Was, wenn Deutschland Nord-Süd ca. 900 Kilometer misst? Die fließen wohl kaum gerade von A nach B. Ich habe eine sensationelle Flusskarte Europas gefunden. Stichwort Kapillarnetz und Blut der Erde. Werde ich später in den nächsten Tagen auf Telegram posten. Das muss man mal sehen. Weil wenn man so etwas sieht, dann hat das mitunter eine Auswirkung, dann wird einem relativ viel klar dabei. Und ganz natürlich haben sich diese Flussläufe, diese Flüsse, über Ewigkeiten ihren Weg gebahnt.
6 Millionen Jahre.
Seit dem Urknall. Und die machen das Ganze mit jedem Tropfen Wasser sekündlich aufs Neue. Genau wie die Blutbahnen in unserem Körper. Jetzt haben wir Zugriff, wenn wir wollen, auf den Rhein, die Elbe oder die Donau. Können wir unsere Füße da reinhalten? An manchen Stellen geht es noch. An anderen ist es absolut unmöglich. Warum ist das an den anderen Stellen absolut unmöglich? Weil wir da eingegriffen haben und den Fluss des Flusses manipuliert haben. Was fehlt bei den Flüssen? Gerade wenn wir über die Stadtnähe reden, es fehlt die Uferzone. An die Stelle des Ufers sind unter Wasser mächtige Betonkonstruktionen getreten. Plötzlich hatte man eine Agenda und war danach bestrebt, diese Kapillaren so gerade und so schnell wie möglich ihrem Mündungsort zuzuführen. Im Falle des Rheins von der Schweiz, wo er entspringt, bis in die Nordsee der Niederlande. So gerade wie möglich, wo immer das auch nur geht. Habt ihr eine Idee? Warum und wieso? Klar, in Stadtnähe, da macht man so Mauern hin, damit die ganze Stadt nicht vollläuft und so weiter. Jada, jada, jada. Wenn es mal ein Hochwasser gibt, werden wir in der nächsten Folge auch noch drüber sprechen, was Hochwasser eigentlich sind. Man hat das mit einem Sinn gemacht. Weil diese Manipulationen verhindern den Titel der heutigen Folge, die zykloide Raumkurvenbewegung. Und ebenso die zykloiden Bremskurven. Hört sich chinesisch an? Gleich hört sich das nicht mehr chinesisch an. Chinesisch. Chinesisch. Zitat. Ich komme immer wieder mit Zitaten von diesem genialen Verrückten. Wasser ist also nur dann der Ursprung des Lebens, wenn man es naturrichtig bewegt. Und von dieser naturrichtigen Bewegung oder bei unserem Körper zusätzlich die naturrichtige Ernährung hängt der Stoffwechsel von Wasser ab, von jedem Wasser ab. Stoffwechsel, so oft benutzt das Wort von jedermann. Was ist eigentlich Stoffwechsel? Stoffwechsel bedeutet immer, die Zuführung quasi und Benutzung gewisser Stoffe, die die Bildung von anderen Stofflichkeiten zur Folge haben. Ja, ein Wechsel, ein Austausch der Stoffe. Negativbeispiel in unserem Körper bei vielen Menschen der Industriezucker. Daraus wird bei uns infolge des Genusses, infolge des Stoffwechsels, die Essigsäure. Blöd, wenn sich Essigsäure im Körper bildet oder man die freiwillig noch reinschüttet über Apfelessig oder solche Geschichten oder Sauerkraut, die ganze fermentierte Kacke oder Alkohol. Kacke gesagt, entschuldigt bitte, Mist. Den ganzen fermentierten Mist. Ein positives Beispiel wäre ein Stück Gurke. Hinterlässt immer basenbildende Stoffwechsel, Endprodukte in Form von Mineralsalzen zum Beispiel. Für wen? Für unseren Zwischenzellraum. Das ist ein Gesetz, liebe Leute. Wenn jemand es schafft, ein Stück nicht mit Glyphosat behandelte biologische Gurke zu essen und dabei nicht zu 95% basenbildende Stoffwechselendprodukte produziert, der kann sich gerne melden. Wird niemand von euch schaffen. Glücklicherweise ist auch das ein Gesetz. Genauso wie die negativen Konsequenzen ein Gesetz sind infolge des Fleisch- oder Käsekonsums. Und für welchen Fall, in welchem Fall sind wir gesund? Welcher macht krank? Wollt ihr jetzt lieber Essigsäure oder Magnesiumsalz im Zwischenzellraum haben? Eigentlich eine rhetorische Frage. Für viele Menschen, habe ich das Gefühl, ist die Frage allerdings nicht rhetorisch. Die lieben es, sich zu drangsalieren und sich so lange zu schädigen, bis die Konsequenz eintritt, um sich dann von der Schulmedizin weiter schädigen zu lassen. Und genau das hat Schauberger in seinen Beobachtungen, für die er durch seine Schwemmanlagen übrigens die wirtschaftliche Freiheit erlangt hat, weil er sehr erfolgreich damit war, in der ersten Episode besprochen. Ich habe doch Statistiken zugefunden, reiche ich in der nächsten Folge nach. Genau das hat er in seinen Beobachtungen von natürlichen Flussläufen fernab der hydraulisch bewegten Wasserwege gesehen. Wasser wird natürlich aufgewertet, wenn es natürlich fließen darf und entwickelt positive, natürliche Eigenschaften. Und daraus gehen zwei Begriffe hervor, die Schauberger liebt. Die Tragkraft und die Schleppkraft von Wasser. Habt ihr einen natürlichen Bach oder einen Fluss in eurer Nähe? Vielleicht bayerische Menschen hier. Menschen aus Bayern, Freilauf, Flüsse, dürften relativ viele noch relativ natürliche Flussläufe oder Bachläufe in ihrer Nähe haben. Schaut euch mal die Fließweise des Wassers genau an da drin. Stellt euch mal dahin und schaut einfach nur mal hin für 10 Minuten. Oder jeden Tag. Könnt ihr auch ein Ritual draus machen. Wie fließt das Wasser da drin? Wo fließt es langsam? Wo fließt es am schnellsten? Was macht das Wasser am Ufer? Wie verhält sich das Wasser, wenn es auf Widerstände, zum Beispiel dicke Steine, trifft? Allein davon, wenn ihr hinschaut, ist so viel abzulesen und ist ein super Training, sehr, sehr gute Nachbereitung für diese Folgen hier. Weil es gibt einen Grund, warum Gott diese natürlichen Wasserläufe nicht innerhalb von 5 Minuten gerade von A nach B fließen lässt. Weil durch diese langsamen, kurvenreichen Verläufe wird der, Zitat Schauberger, Entwicklungsweg verlängert, das geografische Gefälle geschwächt und das Wasser beginnt zu ziehen. Woran zieht das Wasser? Was heißt das? Das heißt, dass das Wasser beginnt, sich um seine eigene Achse zu drehen. Und die Konsequenz daraus ist, das Wasser kühlt ab und ist durch die Sonne quasi nicht mehr erwärmbar. Das bewegt sich immer in der Nähe des Anomaliepunktes, des sogenannten Antinormalpunktes. Und der liegt bei Wasser bei 3,98 Grad, sagen wir 4 Grad. Heißt was? Anomaliepunkt Wasser, 4 Grad. Da hat Wasser die größte Dichte, das höchste Gewicht eines Kubikzentimeters und gleichzeitig aber das geringste Volumen. Alles laut und deutlich kommunizierte chemische, physikalische Gesetze. Und trotzdem will noch irgendwer erzählen, Wasser wäre Wasser und hätte keinen Stoffwechsel. Sensationell. Das wird ganz klar kommuniziert, was der Anomaliepunkt des Wassers ist und was da in dem Wasser los ist. Allein das sollte uns dazu inspirieren, mal ein bisschen genauer hinzugucken beim Wasser, weil scheinbar gehen da ein paar Dinge drin ab. Wäre es also möglich, sich diese Eigenschaften von Wasser in der Wasserführung generell zunutze zu machen und es so zu bewegen, wie natürliche Flussläufe das tun? Beziehungsweise wäre es leider auch möglich, das ins Gegenteil zu verkehren? Ja, na klar, das geht immer. Dieses kurvenreich, natürlich fließende Wasser ist energiereich, dicht und mit geringem Volumen versehen und gasarm. Für den anderen Fall, die Manipulation geradeaus, zack, direkt in die Mündung, ist es das genaue Gegenteil. Gasreich, energiearm, undicht und richtig dick und schwer. Das spezifische Gewicht von Wasser wird riesig schwer. Für den anderen Fall ist es spielend leicht. Und dann beginnt das Wasser krank zu werden. Wie das Wasser unseres Blutes oder unseres Zwischenzellraums. Bakterienbildung setzt ein, die die Fermentation und die Verrottung des Wassers zur Folge haben. Bakterien waren auch vorher da, aber wir wissen, wie das ist. Bakterien existieren immer gemäß des Zustandes des Wassers, gerade des pH-Wertes. Ja, wir kennen das aus dem Fluss, dem Zwischenzellraum unseres eigenen Körpers. Die Bakterien im Fluss zersetzen dann die positiven Aufbaustoffe wie Kohlenstoffe in Form zum Beispiel von Mineralsalzen, wie in unserem Zwischenzellraum. Und zu dem Zeitpunkt, da könnt ihr ganz, ganz sicher sein, ist der pH-Wert von so einem Fluss direkt schon längst gekippt. Und von außen sieht es für die meisten immer noch weitestgehend wie aus?
Ja, Wasser halt, ist doch Wasser.
Seht es wie im Körper. Die anfallenden Säuren verspeisen quasi die Mineralsalze, ja, weil wir neutralisieren müssen, und sorgen für den Abfall des pH-Wertes. Dieser geänderte pH-Wert, der jetzt vielleicht nur noch bei 5,8 liegt, hat die dem pH-Wert entsprechende Bakterienbildung zur Folge. In einem pH-Wert von 5,8 leben andere Bakterien als in einem pH-Wert von 8,4. Alles bombenfest verankerte chemische Gesetze. Ich grüße Antoine Béchon und Gaston Naisson. Ja, einfach nochmal anhören, die Blutepisoden, die ich veröffentlicht habe, beziehungsweise die Pasteur versus Béchon-Folge. Ja, und ein solches Wasser hat natürlich Einfluss auf die Umgebung. Ist klar. Das reißt die Ufer an, sagt Schauberger. Das reißt die Ufer an. Könnt ihr euch vorstellen, was das heißt? Natürlich. Es reißt die Uferzone weg. Das raubt dem umliegenden Erdboden seine Aufbaustoffe. Warum? Weil der Fluss die zur Neutralisation dieses sinkenden pH-Werts braucht. Das sinkt ins Grundwasser, um da dann auch was zu tun? Stoffwechselvorgänge negativ zu beeinflussen. Und vor allem die Temperatur im Sommer stark ansteigen zu lassen, was extrem negative Folgen mit sich bringt. Könnt ihr euch merken, wenn ein Fluss in der Temperatur steigt, läuft alles falsch und die Konsequenzen, der Kollateralschaden ist unermesslich. Kennt ihr, wart ihr schon mal raften in der Schweiz oder in Österreich? Wie kalt sind diese Flüsse? Sehr kalt. Da sagt man immer, ja, weil die kommen direkt aus den Bergen. Ja. Und die fließen so schnell, die Sonne kann ihn nicht erwärmen. Im August bei 30 Grad schafft die Sonne das nicht. Zusammenhang ist ein anderer. Wir haben auch in der letzten Folge genau darüber gesprochen, was passiert, wenn die Erde, der Erdboden wärmer als der Regen ist. Es findet kein Grundwasseraufbau statt. Der Regen wird oberflächlich abfließen. Der gelangt nicht dahin, wo der hin muss. Und bei dem Falle für einen natürlichen, kurvenreichen Flussverlauf mit sanftem Gefälle und vor allem einer Komponente, einer Uferzone, ist es komplett anders. Weil die Uferzone ist keine Zufallserscheinung, so wie nichts in dieser Matrix eine Zufallserscheinung ist, sondern eine logische, natürliche Konsequenz eines natürlichen Flusslaufes. Weil in eben diesem natürlichen Widerstand, was die Uferzone ja nun mal ist, ist natürlicher Widerstand für den Fluss, der darin fließt. Darin steckt gemäß Schaubergers jahrelangen Beobachtungen das Geheimnis. Zitat: Vom Widerstandseinfluss hängt die Bewegungskraft und von dieser die Trag- und Schleppkraft des Blutes der Erde, des Wassers, ab. Der Widerstandseinfluss, von dem hängt die Bewegungskraft ab. Und nicht nur seine Studien greifen da, sondern vor allem das Wissen seines Vaters. Jetzt bin ich wieder dabei, Wissen weiterzugeben. Es ist so wichtig, so, so wichtig. Gerade familienintern in dieser Struktur, die man über Dekaden versucht hat zu zerrütten, was man auch geschafft hat. Gerade da ist es so wichtig, Wissen weiterzugeben. Und gerade da ist es am schwierigsten, Wissen weiterzugeben, wenn ihr wisst, wovon ich spreche. Aber sein Vater war derjenige, der ihm wieder in den Kopf kam, als Schauberger die Rolle des Uferwiderstandes klar wurde. Die Stimme von seinem Vater, der die Mitarbeiter dann angeleitet hat, und das korrekte Verlegen der Leitungen für die Holzschwemmanlagen gelehrt hat. Die enthielten alle, nämlich künstliche Bremsen in der Rinne, die das Ziel hatten, das Wasser zu beschleunigen. Bremsen, doch Beschleunigung, wie soll das gehen? Natürlicher Widerstand, nochmal, erhöht die Bewegungskraft. Der Vater von Schauberger ist hingegangen, hat in die Rinnen für die Holzschwemmanlagen natürliche Bremsen eingebaut, die das Wasser beschleunigen sollten. Genau das beschert uns unsere geliebte Trag- und Schleppkraft. Eigentlich sollte man ja meinen, dass durch die gesteigerte Geschwindigkeit und damit auch höherer Reibung in der Leitung Wärme entsteht und das Ansteigen der Temperatur wieder zur Folge hat, was wir ja nicht wollen. Und das war auch damals, so schreibt Schauberger ganz klar, der wissenschaftliche Standard. Ist es auch heute noch. Die Wissenschaft behauptet nämlich, dass Wasser sich durch innere Reibung, beispielsweise an Steinen und Felsen, bremsen würde. Das allerdings wäre zwangsweise mit Wärmebildung verbunden. Wenn ich Reibung erhöhe, wird sich die Temperatur erhöhen. Die Flüsse müssen eigentlich verdampfen, gemäß dieser Behauptung, beziehungsweise in der Temperatur deutlich zunehmen. Die Wahrheit ist allerdings wieder mal eine andere. Weil der Umstand des Widerstandes und somit der Bremsung des Wassers sorgt für eine Abkühlung des Wassers auf den Anomaliepunkt 4 Grad mit den eben genannten Eigenschaften. Wasser wird frisch, spezifisch, dicht und ziehend und verdampft überhaupt nicht. Zitat Schauberger: Die Kraft, die das im Gefälle fließende Wasser bremst, ist der sich dieser Erdenschwere entgegenstemmende energetische Widerstand, der entgegen der Fließrichtung wirkende Energiekreislauf, ja, diese Bremsung, die hat einen eigenen Energiekreislauf, entgegen der Fließrichtung, der bei jenen Stoffwechselvorgängen mitwirkt, die dem Wasser seinen Charakter und damit seine Seele verleihen. Dieser wichtige Vorgang wird nun durch die heutige Art der Wasserlaufregulierung unterbunden. Ja, wenn man bei Flüssen eingreift und sagt, so, du fließt jetzt nur noch gerade rein. Die logische Folge ist der Verlust seiner inneren Bremskraft. Ist jetzt nicht mehr da. Wenn ich alles im Fluss, außerhalb des Flusses, so gerade lege und die Uferzonen so manipuliere, dann gibt es diese Bremskraft nicht mehr. Schaut hin bei eurem Bach oder eurem Fluss, der noch natürlich ist. Was das Ufer macht, was das Wasser macht, wenn es in Richtung Uferzone fließt und wo es von da wieder hingeht. Das Wasser wird seelen-, also charakterlos und damit auch bösartig. Ja. Die einen sagen, Wasser ist Wasser und der andere kommt um die Ecke und sagt, dass Wasser charakterlos und bösartig wird. Die Menschen könnten nicht weiter auseinander sein, hier, ganz, ganz viele Menschen auf dieser Fläche. Um konkret zu werden, heißt für Schauberger also was? Gehe ich hin, entwickle ich ein Rohr, ähnlich wie der Papa, das all diese Gesetzmäßigkeiten aus natürlichen Flussläufen vereint, um diese natürlichen Gesetze des Stoffwechsels im Wasser zu achten. Naturmaterialien, Kurven, seichtes Gefälle und ein Widerstand, der das Wasser bremst, somit beschleunigt, zu einem hochwertigen Wasser macht und darüber hinaus eine Transportmöglichkeit darstellt. Stichwort Schwemmanlagen. Und Holzstämme mit einer Länge von 20 Metern und einem Durchmesser von einem Meter. Zitat, dem Wasser eine schraubenförmige Bewegung zu geben, sodass eine schraubenförmige Unterbewegung in der Schraubenbewegung des gesamten Wassermantels entsteht. Eine Schraube in der Schraube. Wie könnte man eine Schraubenbewegung noch umschreiben? Welche Form, welche geometrische Form oder besser gesagt, eine Schraube ist welcher geometrischen Form nachempfunden? Einer Spirale, spiralförmlich. Alle wirklich erhöhenden, das ist jetzt ein Zitat von mir, alle wirklich erhöhenden Entwicklungen laufen niemals kreis, sondern immer spiralförmig ab. Sonst ist es keine Erhöhung. Ein Kreis bleibt immer auf derselben Ebene. Eine Spirale dreht einen Kreis, aber erhöht sich dabei auf unendliche Art und Weise. 3D. Ihr kennt wahrscheinlich alle abfließendes Wasser aus der Badewanne, wenn man den Stöpsel zieht, oder? Was passiert? Was passiert dann da im Abfluss? Was könnt ihr beobachten? In Schaubergers Rohr passiert genau das. In Schaubergers Rohr wird dem Wasser durch diese eingebaute Bremse von der Wand her wird dem Wasser immer wieder ein Drall gegeben, wie beim Tischtennis, angeschnibbelt, Topspin. Die zykloide Raumkurvenbewegung. Um in der Mitte des Rohres ein Wasser zu kreieren, was mit höherer Geschwindigkeit fließt. Und zwar in einer schraubenartigen Bewegung. Das gibt Schauberger die Möglichkeit, Objekte in diesem Rohr zu transportieren, die faktisch schwerer sind als Wasser. Ja, ein Baumstamm oder zum Beispiel die Erzförderung. Und in Theorie dürften diese Stücke die Wand des Rohres nicht berühren. Ich werde da ein Bild in der Telegram-Gruppe zu posten, da gibt es Bilder zu, was der da für natürliche Bremsen eingebaut hat. Der hat in diesem Rohr quasi natürliche Uferzonen eingebaut, die das Wasser bremsen, verwirbeln, es rotiert um die eigene Achse, und zwar um die eigene Achse horizontal und vertikal, das ist die Spirale, und dann wird sich, wie ihr das bei natürlichen Flussläufen, um das vorwegzunehmen, beobachten könnt, dass vom Ufer weg diese Bewegung entsteht und in der Mitte dieses Flusslaufs eine Linie entsteht, wo die höchste Geschwindigkeit entsteht. Und da wird sich das Wasser immer diesem Anomaliepunkt von 4 Grad nähern, durch diese natürliche Bremse. Gesagt, getan. 1933 geht man hin und sagt der Alpine Montagegesellschaft, dass man die Eisenbahn für die Erzförderung, ne, für den Transport von Erz, durch Schaubergers Rohre ersetzen sollte. Allerdings bei einem spezifischen Gewicht von 1,9 vom Erz hat man den Vorschlag mal ganz schnell müde weggelächelt und gesagt, ja, klar. Erz in Wasser in diesen Leitungen mit diesem spezifischen Gewicht transportieren, wie soll das gehen? Ruckzuck werden die Wandungen von so einem Rohr kaputt sein. Also ist man in dem Städtchen Kohleben an der Mürz zu Österreich hingegangen und hat 64 Meter Doppeldrallrohr. So heißt das Rohr, so hat Schauberger das genannt, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ein doppelter Drall um die eigene Achse horizontal und vertikal, um die beiden Achsen, damit eine spiralförmige Schraubenbewegung entsteht. 64 Meter Doppeldrallrohr mit einem Durchmesser von 27,5 Zentimeter und hat das Ganze über 64 Meter mit einem Gefälle von 1% versehen. Erz und Kieselsteine reingepackt Und zwar festhalten mit einer Korngröße bis 10 cm, das ist über ein Drittel des Rohrdurchmessers. Was ist passiert? Die Geschwindigkeit, die diese Erze und Steine in dem Rohr aufgenommen haben, die war so groß, dass die Gegenstände, diese Steine, mit dem bloßen Auge nicht mehr erkennbar waren. Man ist dann hingegangen und hat so kleine Drahtkörbe am Ende des Rohrs befestigt, wo die dann rein sind, um die Geschwindigkeit festzustellen, wie lange die auf der Strecke unterwegs waren. Und so, dass man auch bestätigen konnte, dass die nicht unterwegs verschwunden sind, irgendwo abgeleitet wurden oder rausgenommen wurden und wirklich in dem Korb gelandet sind. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. 3 Millionen Tonnen Erz im Jahr zu dieser Zeit gefördert in der Region. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob sich das auf ganz Österreich bezieht. Beziehungsweise war damals ja schon ein großer Teil deutsch, 1933. Berechnungen haben eine theoretische Ersparnis von 9 Millionen Mark ergeben, wenn man Schaubergers Rohre zum Transport genutzt hätte. 9 Millionen Mark. Wären wahrscheinlich heute so 900 Millionen Euro. Was glaubt ihr, hat man das gemacht? Wie viele von den Rohren hat man eingesetzt? Zero, niente. Absolutely friggin' nothing. Weil niemand, wie immer, ein Interesse daran hat, hat man es also eingestanzt und ganz schnell bleiben lassen. Daraufhin wurde Schauberger, der immer noch durch seine Arbeit auf Regierungsebene in Österreich Einfluss hatte, sagen wir mal so, einen Einfluss hatte, wurde quasi die Lizenz dafür entzogen. Genauso wie ihm der Hahn abgedreht wurde, da kommen wir in der nächsten Folge zu, als er Wege gefunden hat, maschinell wieder Edelwasser herzustellen. Hat man ihm gesagt, Junge, das fällt unter das Heilgesetz, da darfst du überhaupt gar nicht dran arbeiten. Zum Abschluss dieser Folge, wie in der letzten Episode angekündigt, Schaubergers Erklärung, weil der sagt ganz klar, die Definition von Wasser, H2O, stimmt schon nicht. Kann nicht sein, ist falsch. Und er sagt auch ganz klar, das ist eine der größten Irreführungen ever. Und er weiß nicht, warum das über Jahre weiter so erzählt wird und warum das niemandem auffällt. Die Formel H2O bedeutet Wasserstoff gebunden an 2 Sauerstoffmoleküle. Die Wissenschaft beweist das, indem man mit elektrischem Strom hingeht und das Wasser in H2, Wasserstoff, und O2, Sauerstoff zerlegt. In der Praxis ist es allerdings so, dass destilliertes Wasser, chemisch reines Wasser, nicht vom elektrischen Strom zerlegt werden kann. Funktioniert nicht. Das geht nur, wenn man es vorher ansäuert. Wenn man dann mit dieser Ansäuerung diese Elektrolyse durchführt, verbleibt wieder Wasser als Endprodukt, das wieder angesäuert werden muss, um den Strom wieder leiten zu können. Heißt was? Heißt, die Säure, die man zugesetzt hat, wurde durch die Elektrolyse, durch den elektrischen Strom verbraucht. Verbrennt man jetzt den Wasserstoff durch Oxidation, und zwar beim Erhitzen, bleibt wieder Wasser übrig, plus Kohlenstoffdioxid aufgrund der Verbrennung. Ist bei jeder Verbrennung Nebenprodukt. Heißt also, man hat eben nicht den Wasserstoff verbrennen können, sondern nur die Kohlenstoffe, die der Wasserstoff als Träger an sich gebunden hat. Warum spricht über die niemand? Warum redet man nur von Wasserstoff und Sauerstoff als die Stoffe, die Wasser bilden? Ja. Warum ist die Banane krumm und die Erde offiziell ein Globus? Schauen wir uns in der nächsten Folge im Detail an, weil von da aus sind wir ganz, ganz schnell beim Thema Energiepotenzial im Wasser, bei freier Energie und sagen wir mal seltsame Fortbewegungs- und Transportmittel. Wir können hier in diesen Folgen nur so zentrale Dinge thematisieren. Ich sag euch, was damit noch mit dranhängt an diesen Themen: Wasserbremsen, künstliche Widerstände einbauen, nicht unbedingt künstlich, sondern Widerstände in einem Rohr einbauen, die zur Beschleunigung des Wassers, zur Aufwertung des Wassers, zum Temperaturabfall im Wasser führen. All diese Dinge, diese Zusammenhänge, die sind bei Schauberger so krass. Aber es ist schon wichtig, das zu verstehen. Eine natürliche Uferzone bremst jedes fließende Wasser. Deswegen existiert die, deswegen hat die sich gebildet. Dann entsteht durch diese Uferzone eine Beschleunigung des Wassers in der Fließzone in der Mitte. Und da wird sich ein Temperaturabfall herstellen. Und die Sonne, nochmal, die Sonne erwärmt dieses Wasser nicht. Das bewegt sich immer um den Anomaliepunkt von 4 Grad. Ja, da gibt es so geile Episoden in den Schriften von dem. Da kam so ein geiler, der absolut führende Mann in der Wasserhydraulik damals, Forchheimer. Der kam zu dem und hat gesagt, so, mein Freund, jetzt zeige ich dir mal, dass das alles Schwachsinn ist, was du erzählst. Und dann sind die zusammen hingegangen und haben die Temperaturen gemessen in den Flüssen. Und siehe da, natürlich hat Schauberger, weil er das studiert hat über Jahre, recht mit dem, was er sagt. Und dann kommen wir in der nächsten Folge dazu, was das bedeutet. Was heißt das, wenn ich jetzt 90% der Flüsse manipuliere, wenn es diese Uferzonen nicht mehr gibt, wenn ich Wald abholze, wenn es das schützende Blätterdach über Bächen und Flüssen nicht mehr gibt? Ja, einerseits nehme ich die Uferzone weg, hat schon einen Temperaturanstieg zur Folge, weil es die Bremskraft nicht mehr gibt und den Temperaturabfall dahingehend nicht mehr gibt. Dann nehme ich die Bäume weg, das heißt, ich setze diese Wasserläufe der Sonne aus, wiederum Erwärmung. Und dann fängt eine Kaskade an, die werde ich versuchen in der nächsten Folge zu zeichnen, weil das ist schon wirklich, wirklich krass, darauf bezogen, was das bedeutet, hier oben für uns, für die Landwirtschaft, für die auftretenden Katastrophen, für die Grundwasserbildung, für die generelle Trockenheit, für das Pflanzenwachstum. Ja, ich kenne das Thema ja auch. Ganz viele Menschen reden ja dann auch im Telegram darüber, die Bäume und Avatar, und die wären eigentlich 60, 70 Meter hoch. Ja, warum? Warum? Warum wäre das denn so? Was hat sich denn hier geändert? Einerseits natürlich die Frequenzen über unserem Kopf, die schon dafür sorgen. Aber ich sage euch, dieses Thema Wasser, Wasserlaufregulierung, Grundwasser und so weiter ist so ein zentrales, das zentralste Thema, was das angeht. Wir sind daran gewöhnt, ja, wir müssen wässern, heute müssen wir wässern, alles so trocken. Habt ihr gelesen? Weil ich musste lachen. Habe in der letzten Folge gesagt, wenn es 3 Tage über 30 Grad sind, dann dürft ihr nicht mehr duschen und nicht mehr sprengen zu Hause. Dreck kam letzte Woche, die Kommunen haben verboten und da. Einerseits natürlich Laberei und Angstmache und so weiter und Vorantreibung dieses Klimawandeldings, aber es gibt da wirklich einen Zusammenhang und was die gemacht haben. Und die Uferzonenregulierung und die Regulation der Flüsse ist mit das Entscheidendste dafür. Werden wir in der nächsten Episode drauf eingehen. Merkt euch eins, für Schaubergers Doppeldrallrohr wird das Patent dazu auch Telegram posten. Ein Rohr, an dessen Wandung eine künstliche Bremse eingebaut ist, immer wieder, sagen wir mal alle 10 cm, um das Wasser zu bremsen und einen natürlichen Flusslauf nachzuahmen. In der Mitte einen Strom zu kreieren, indem ich Erz auf so eine Geschwindigkeit bringe, dass es das Auge nicht mehr wahrnehmen kann, und das Ding nirgendwo in keiner Kurve an diesem Rohr aneckt. Das eröffnet Möglichkeiten, die werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. www.healthresolution.de Chillingham Health Resolution Podcast. Bei Fragen und Anregungen und so weiter. Können wir gerne im Telegram selber schreiben, wenn es überhaupt geht. Oder tobias.levels@healthresolution.de. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Heiße Tage. Fallt nicht drauf rein auf dieses Thema Wasserknappheit. Es herrscht Wasserknappheit in dem Sinne, aber die wurde kreiert. Die wurde mit Sinn und Verstand kreiert. Und zwar nicht nur durch Staudämme, sondern vor allem durch die Manipulation und Regulation der natürlichen Flussläufe. In dem Sinne, one love, and Toby is out. Why beef? Overplay the stroganoff. I'm going off. They gon' say that I'm showing off. Death by food, slaves to the taste buds. Addicted, same as someone who takes drugs. Heal the body, spirit, plus the mind and soul. Understand the common goal, plant-based. We eat salads and make